Guten Abend, wir fahren heute weiter mit Hiob 18. Und zwar kommen wir zur Rede von Bildad. Wir haben eine Serie jetzt durchgearbeitet von Kapitel 4 an. Da hat Eliphas zuerst Hiob geantwortet auf seine verzweifelte Rede in Kapitel 3. Und dann hat Hiob geantwortet. Dann kam der nächste, Bildad, Zophar, jedes Mal Hiob antwortet. Und dann haben wir gesehen, es gibt eine neue Serie. Ab Kapitel 15 hat Eliphas wieder das Wort ergriffen. Jetzt zum zweiten Mal. Und Hiob antwortet ihm in Kapitel 16 und 17. Und in seinen Empfindungen wird es sehr düster am Schluss dieser Rede. In Kapitel 17 sieht er einfach, er schwer pestkrank, sein Körper schon völlig kaputt. Sogar Würmer haben sich schon gütlich gemacht an dem absterbenden Gewebe. Und er sieht einfach das Grab vor sich und die Dunkelheit am Ende seines Lebensweges. Und da setzt jetzt sein zweiter Freund Bildad ein. Und er beschreibt den Weg des Gottlosen, der geht in die Finsternis. Das ist ein biblisches Prinzip, das erklärt uns das Alte und das Neue Testament. Der Weg weg von Gott, das hat er schon begonnen mit Kain, von dem es ausdrücklich in 1. Mose 4 heißt, er ging weg von dem Angesicht des Herrn. Und dieser Weg Kains wurde von Menschen durch die ganze Geschichte nachgefolgt und die Bibel sagt, ohne Gott geht's in die Dunkelheit. Und das beschreibt Bildad sehr, sehr eindrücklich. Aber das Schlimme ist, er bezieht das Ganze auf Hiob. Das ist das Verheerende. So viel Wahrheit, aber an die falsche Person gerichtet. Aber warum steht das so ausführlich in der Bibel? Damit wir einen Gewinn davon haben. Und all die Weisheit und die Wahrheit, die darin ist, die schöpfen wir heraus. Im Bewusstsein, dass man auch mit der Wahrheit eben jemandem Unrecht tun kann. Wenn man Dinge jemandem sagt, die ihn gar nicht angehen. In diesem Sinn lesen wir Hiob 18. Darf ich bitten?
Da antwortete Bildad, der Schuchiter, und sprach: Wie lange wollt ihr doch Jagd auf Worte machen? Besinnt euch zuerst und redet dann. Warum werden wir dem Vieh gleichgeachtet, sind so dumm in euren Augen? Du, der sich selbst zerfleischt in seinem Zorn, soll um deinetwillen die Erde veröden und der Fels von seiner Stelle wegrücken? Jawohl, das Licht des Gottlosen wird erlöschen und die Flamme seines Feuers nicht mehr leuchten. Das Licht verfinstert sich schon in seinem Zelt. Und seine Leuchte erlischt über ihm. Seine kräftigen Schritte werden eingeengt, und sein eigener Ratschlag wird ihn zu Fall bringen. Denn er wird mit seinen Füßen im Netz verstrickt und wandelt über Fallgruben dahin. Eine Schlinge wird ihn an der Ferse ergreifen, und ein Fallstrick hält ihn fest. Ein Strick ist für ihn auf dem Boden versteckt und seine Falle auf dem Pfad. Von allen Seiten ängstigen ihn Schrecknisse und hetzen ihn auf Schritt und Tritt. Sein Verderben verlangt hungrig nach ihm, und sein Unglück steht neben ihm bereit. Es verzehrt die Glieder seines Leibes. Der Erstgeborene des Todes zehrt seine Glieder auf. Er wird vertrieben aus seinem Zelt, seinem Zufluchtsort, und es treibt ihn zu dem König der Schrecken. Sein Zelt wird von einem bewohnt, der ihm nicht zugehört. Auf seine Wohnung wird Schwefel gestreut. Von unten werden seine Wurzeln verdorren und von oben seine Zweige verwelken. Sein Gedenken verschwindet von der Erde und sein Name wird auf den Straßen nicht genannt werden. Man stößt ihn aus dem Licht in die Finsternis und verjagt ihn aus der Welt. Kein Spross noch Schößling bleibt ihm unter seinem Volk und kein Überlebender in seinen Wohnungen. Über seinen Tag entsetzen sich die Abendländer und die Morgenländer packt der Schauder. So geht es der Wohnung des Ungerechten und zu der Stätte dessen, der Gott nicht kennt.
Danke. Bildad beginnt ganz nach Schema. Wir haben das gesehen. Alle drei Freunde beginnen ihre Reden mit rhetorischen Fragen. Sie warten gar nicht, dass Hiob das beantwortet. Aber es ist so eine Form des Redens, die auch zum Ausdruck bringt, das, was ich sage in Frageform, das ist selbstverständlich die Wahrheit. Aber eben, werden gleich sehen, es ist nicht die Wahrheit. Bildad irrt sich, indem er das auf Hiob anwendet. Und nun, was auffällt ist, er sagt als erste Frage, bis wann wollt ihr Jagd machen auf Worte? Ganz wörtlich im Hebräischen heißt es, bis wann wollt ihr Fangnetze stellen auf Worte? Also, er sagt gewissermaßen, Hiob sucht einfach ständig irgendwelche Ausreden und dazu muss er Worte förmlich einfangen, um seine Reden als Gegenrede zu halten. Und dann kommt auch gleich der Aufruf, das ist keine Frage, werdet verständig und danach wollen wir reden. Also Hiob, zuerst gescheit werden und dann sprechen. Also, wenn man sich denkt, das waren alles Freunde. Aber der Tonfall, der jetzt da gewählt wird, ist unerhört. Und in Bezug auf sich selbst und auf seine zwei anderen Freunde, da sagt er, warum werden wir für Vieh gehalten? Sind dumm in euren Augen. Ja, es ist so, hier haben wir die Illustration. Er sagt, warum werden wir für Vieh gehalten? Das ist die erste Verszeile. Es ist ja alles poetisch, was er spricht im Hebräischen. Und die zweite Verszeile, die das Gleiche mit anderen Worten ausdrückt, sagt, sind dumm in euren Augen. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Das Wort Vieh, das ein Haustier bezeichnet, Behema, kommt von einer Wurzel, Baham. Und das ist ja das Schöne im Hebräischen. Man kann fast alle Wörter zurückführen auf Wurzeln, die bestehen normalerweise aus drei Konsonanten. Also Behema, da ist die Wurzel B-H-M. Und wenn man einsetzt A-A, Baham, hat man so die Wurzel. Und jetzt in diesem Fall wird die Wurzel im Hebräischen nicht gebraucht. Meistens werden diese Wurzeln dann bei den Wörtern im Hebräischen auch gebraucht. Und dann kann man herausfinden, was eigentlich die Urbedeutung eines bestimmten Wortes ist. Anhand dieser Wurzeln kann man Wörter herausfinden, auch wenn man sie nicht kennt. Aber es kann dann schon mal vorkommen, dass die Wurzel selber im Hebräischen nicht gebraucht wird. Also in all den Schriften, die wir auf Althebräisch haben. Aber dann muss man suchen in den verwandten Sprachen. Das Hebräische gehört ja zu den semitischen Sprachen. Dazu gehört eben Arabisch, Babylonisch, Assyrisch, dann auch Phönizisch und Moabitisch, Ammonitisch und so weiter und so fort. Das Arabische ist eine echte Fundgrube, um Wörter aufzuhellen. Erstens mal gibt es ja so viele Dialekte auf Arabisch. Man denkt, dass in Israel, da sprechen die Araber den sogenannten Dialekt, der benutzt wird auch im Libanon und auch Jordanien. Und die verstehen sich dann auch sehr gut mit dem Dialekt im Syrischen, der ist nicht weit weg. Aber wenn die mit solchen aus Marokko sprechen sollten, ziemlich keine Chance. Und dann ist wieder ein anderer Dialekt in Ägypten. Den versteht man aber auch sehr gut als arabischer Israeli oder als Libanese, aber eben, es ist doch ein anderer Dialekt. Und dann sprechen die wieder anders in Saudi-Arabien und in Jemen und so weiter. Da gibt es also ganz viele Dialekte und damit auch viele Wörter, die man in einem Dialekt braucht, im anderen nicht. Und dann hat man noch einen riesigen Schatz mit dem Altarabischen und so weiter. Und hier, Baham im Arabischen heißt dumm sein. Ja. Ja, im Prinzip deckt sich das mit dem Französischen, oder? Was heißt das Tier? La bête. Und wenn man dumm ist, dann heißt es bête. Ja, und das ist dieses Wortspiel. Warum werden wir für Vieh gehalten? Sind dumm in euren Augen. Aber was fällt auf? Er spricht ja immer hier in der Mehrzahlform. Bisher wurde Hiob immer mit du angesprochen und jetzt plötzlich in Mehrzahlform. Bis wann wollt ihr auf Worte Jagd machen? Vers 2. Werdet verständig. Das ist nur ganz kurz so. Also das ist nicht ein Pluralis Majestatis. Ein Höflichkeits- oder Würde-Plural. Wenn der Papst sagt, wir haben beschlossen und meint, ich habe beschlossen. Das wäre Pluralis Majestatis. Aber den gibt es im Althebräischen gar nicht. Aber er denkt sich, all die, die Partei nehmen könnten für Hiob, die schließt er ein in den Plural. Also alles, was irgendwie zu Hiob halten würde, dann, was durch Hiob vertreten ist, den sagt er, bis wann wollt ihr auf Worte Jagd machen? Nur, wir werden gleich sehen in Kapitel 19, die gab es gar nicht mehr. Alle, werden wir sehen, haben sich von Hiob abgewandt. Aber das erklärt diese Mehrzahl. Und dann wechselt er schon wieder in Vers 4. Du, der sich selbst zerfleischt in seinem Zorn. Ja, also er stellt Hiob dar wie einen Löwen, der nicht irgendetwas anderes frisst, sondern eigentlich sich selber frisst. Du machst dich selber mit deiner Gesetzlosigkeit kaputt. Du bist quasi wie ein Raubtier, das sich selber auffrisst. Du, der sich selbst zerfleischt in seinem Zorn. Und dann sagt er, soll um deinetwillen die Erde verlassen werden und ein Fels von seiner Stelle wegrücken. Also soll, einfach weil du jetzt da nicht einverstanden bist mit unserer Beurteilung, dass wer schwer leidet, er muss selber ein Gesetzloser sein. Und du bist damit nicht einverstanden, hast du jetzt das Gefühl, jetzt müssen alle Dinge, die feststehen, wie gewaltige Felsen, die müssen wegrücken und quasi die ganze Welt muss quasi das Feld räumen. Soll um deinetwillen die Erde verlassen werden. Das Wort Erde hier ist eben gemeint, dass die ganze Menschheit gewissermaßen den Planeten verlassen müsste, weil Hiob anders denkt. Also eine unglaubliche Härte ist in diesen Worten drin. Und dabei spielt er an auf das, was Hiob schon früher gesagt hatte. Schauen wir mal in Kapitel 14, Vers 18. Da sagt Hiob, dass es nichts Festes gibt. Alles bricht zusammen. Liest du, Samuel, 14, Vers 18. Hiob spricht.
Doch stürzen ja auch Berge ein und sinken dahin, und Felsen werden von ihrer Stelle weggerückt. Das Wasser hüllt Steine aus und die Flut schwemmt den Staub der Erde fort. So machst du auch die Hoffnung des Sterblichen zunichte.
Ja, danke. Also, sehr eindrücklich, wie Erosion in der Geologie hier detailliert beschreibt. Und unter anderem sagt er, ein Fels rückt weg von seiner Stelle. Und das nimmt er gerade auf und sagt, soll um deinetwillen die Erde verlassen werden und ein Fels von seiner Stelle wegrücken? Also er stellt die Dinge dar, als wären sie fix und fest. Und Hiob sagt, nein, es bricht alles zusammen. Aber einfach um zu zeigen, wie er auf die Rede von Hiob in Bezug nimmt. Und jetzt, ab Vers 5, kommt der Weg des Gottlosen in die Dunkelheit. Doch das Licht der Gottlosen wird erlöschen. Und ganz eindrücklich haben wir gelesen, beschreibt er, wie alles Licht aus dem Leben dieses Menschen verschwindet. Und das ist eine Wahrheit. dass eben für den, der in seiner Lebenszeit nicht Frieden mit Gott bekommt, geht der Weg in die Dunkelheit, in Ewigkeit. Aber der Mensch, der zu Lebzeiten seine Schuld vor Gott bereut und bekennt im Gebet und die Vergebung Gottes durch Jesus Christus in Anspruch nimmt, für den gilt das nicht. Für den geht es auch aus einem Leiden erfüllten Leben in die ewige Herrlichkeit, in das ewige Licht. Aber hier, doch das Licht der Gottlosen wird erlöschen. Das ist richtig. Und nicht leuchten wird die Flamme seines Feuers. Alles erlischt. Das Licht wird finster in seinem Zelt. Und seine Lampe erlischt über ihm. Es ist so anders, wenn Jesus Christus in Johannes 8, Vers 12 sagt, können wir das aufschlagen. Und das sagt er nicht irgendwann, sondern es ist in Johannes 7 und 8, gerade im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest. Und bei diesem Fest hat man im Tempel während 7 Tagen immer diese großen, über 27 Meter hohen Leuchter angezündet. Und dieses Licht, jeder Leuchter hatte oben 4 Lampen mit über 9 Liter Olivenöl, und als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Das war noch Recycling. Oder noch, also schon damals, ja. Und man sagte, das Licht vom Tempelplatz hat auch die dunkelsten Gassen in Jerusalem mit Licht versorgt. Und ausgerechnet in dem Zusammenhang lesen wir in Johannes 8, Vers 12.
Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Ja, also nicht irgendwer bekommt dieses Licht. Wer mir nachfolgt, aber er selber, Jesus Christus, er ist das Licht der Welt. Und damit hat er erklärt, was diese gewaltigen Leuchter im Tempel in Jerusalem symbolisch bedeuteten. Aber der Kontrast, doch das Licht der Gottlosen wird erlöschen. Und dann beschreibt er, die Schritte seiner Kraft werden eingeengt werden und sein Plan wird ihn stürzen. Also es kommt der Moment, wenn der Mensch dem Tod naht, da werden gewissermaßen seine Schritte eingeengt. Hat vielleicht Pläne für weitere Jahre, aber es ist nichts zu haben. Es ist so wie bei diesem reichen Kornbauer im Lukas-Evangelium, können wir es kurz aufschlagen. Der hatte auch Pläne, weil er so reich geworden war, die alten Scheunen abreißen, neue in ganz anderem Umfang aufbauen. Ja, und dann lesen wir in Lukas 12, liest du 16 bis 21.
Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott.
Jawohl. Reich für Gott wird man, wenn man umkehrt und seine Schuld vor Gott aufdeckt. Dann wird man reich gemacht. Wir können nur arm vor Gott erscheinen, aber er macht uns reich. Aber so gibt es Menschen, die planen für ihre Zukunft und sie planen nicht mit der Möglichkeit, dass sie vielleicht heute Abend gehen müssen. Und diese Möglichkeit ist immer gegeben. Man muss jeden Moment bereit sein. Es gibt Leute, die machen so viel Planung im Berufsleben und alles wird so abgesichert und sehr gut durchgedacht. Und wenn man fragt, ja, und wie ist das mit dem Leben nach dem Tod? Ja, sehen wir dann. Wie? Wer kann sich sowas erlauben in unserer Gesellschaft, wenn es um das Leben hier geht? Aber für nachher, wenn es um die Ewigkeit geht, sehen wir dann mal. Das ist ja unglaublich. Und das ist genau das, was hier in Hiob beschrieben wird. Seine Schritte werden eingeengt und sein Plan wird ihn stürzen. So geschah das mit dem reichen Kornbauer in Lukas 12 in dem Gleichnis. Jetzt gehen wir aber weiter. In den nächsten Versen beschreibt Bildad das Leben, das ständig Gefahren von Fallen ausgesetzt ist. Achten wir darauf, wie viele Synonyme für Falle benutzt werden. Denn durch seine eigenen Füße wird er ins Netz getrieben. Und auf Fallgittern schreitet er. Hier haben wir ein Beispiel für ein Fallgitter. Ja, das ist natürlich nicht für Menschen gedacht, aber das ist eine Wolfsfalle. Sieht man mit dem spitzen Pfahl unten. Also ich würde jetzt nicht Wölfe so fangen wollen. Aber ich sage, so ist das gemacht worden. Und darüber eben ein Gitter, das dann eben, wo man mit den Füßen durch die Löcher kommt und dann mit dem ganzen Gewicht das zum Einstürzen bringt und dann wird man durchbohrt unten. Und so sagt er hier von Hiob, dass er da eben zum Fallgitter schreitet. Und weiter, der Fallstrick wird seine Ferse erfassen, die Schlinge ihn ergreifen, sein Garn ist verborgen in der Erde und seine Falle auf dem Pfad. Und das ist natürlich so, wir sind im Leben so vielen Gefahren ausgesetzt. Zum Beispiel, wenn wir aufschlagen, das Buch Prediger. Einfach so ein Beispiel für eine Gefahr unter vielen. Und zwar Prediger 7, da spricht Salomo über gefährliche Frauen. Und ich meine, jetzt rein menschlich gesprochen, er kannte sich mit dem anderen Geschlecht aus. Er hatte ja 1000 Frauen geheiratet. Das war ein absoluter Wahnsinn. Und vollkommen gegen Gottes Wort. Das kam eben in dieser Zeit, wo er sich von Gott entfernt hatte. Und das war auch ein Größenwahn. Aber er kehrte später um. Und dann schrieb er das Buch Prediger. Und er sagt Folgendes. Und er hat erlebt, wie Frauen ihn auf falsche Wege gebracht haben. Liest du 7, Vers 26.
Da fand ich, bitterer als der Tod ist eine Frau, die Fangnetzen gleicht, deren Herz ein Fallstrick ist und deren Hände Fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen, aber der Sünder wird von ihr gefangen.
Ja. Also, es gibt diese Gefahr für Männer, und es gibt aber auch Bewahrung. Darum heißt es hier, wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen. Aber der Sünder wird durch sie gefangen werden. Und natürlich, wenn ich jetzt diese Stelle angeführt habe, da geht es wirklich um ein sehr negatives Beispiel von Frau. Da muss man natürlich auch betonen, dass das Buch der Sprüche im Kontrast dazu eben spricht über die Gott wohlgefällige Frau, und zwar die tüchtige Frau, die tugendhafte Frau. Sprüche 31. Aber auch, obwohl dieses Kapitel von Lemuel stammt, nicht von Salomo, aber in den früheren Kapiteln stammt ja bis Kapitel 29 das meiste von Salomo. Zwischendurch zitiert er weitere Weisheitssprüche, aber das meiste von Salomo, und auch da finden wir immer wieder die gottgemäße Frau beschrieben. Liest du, Samuel, einfach so beispielsweise Sprüche 31, Vers 10.
Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes, und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens.
Sie kümmert. Ja. Ganz genau, und da können wir weiter bis zum Schluss des Kapitels lesen. Die Frau wird hier beschrieben in 22 Versen. Und übrigens, im Hebräischen hat man 22 Buchstaben. Aleph, Bet, Gimel bis Taf. Und hier ist es so, dass Vers 10 beginnt mit Aleph im Hebräischen, Vers 11 mit Bet, Vers 13 mit Gimel, und so geht das durchs Alphabet bis zum letzten Vers, der beginnt mit Taf. Also, so kunstvoll. Das ist die Frau nach Gottes Gedanken, und wie bekommt man eine solche? Nun, in Sprüche 19, Vers 14 sagt Salomo:
Haus und Besitz erbt man von den Vätern, aber eine verständige Ehefrau kommt von dem Herrn.
Ja, eine verständige, oder Elberfelder übersetzt, eine einsichtsvolle Frau. Und dann noch 18, Vers 22.
Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn.
Ja, im Hebräischen ist es noch viel schöner. Wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden, das ist so etwas schwerfällig. Matza isha, matza tov. Das ist es. Matza heißt gefunden. Matza isha, matza tov. Ja, aber eben, ich wollte hinweisen auf Fallen und Gefahren im Leben. Und es gibt noch weitere solche Fallstricke im Leben. Zum Beispiel? Nur als Beispiele. Wie?
Reichtum, Geld.
Ist eine ganz gefährliche Sache. Und sehr verbunden mit Reichtum ist dann auch, was wolltest du sagen, Jerry? Auch das. Macht und Einfluss, ja. Und das sind alles Fallen. Menschenfurcht legt einen Fallstrick, heißt es sogar. Genau, ist also auch eine solche Falle. Und ja, wir können dazu noch lesen in Lukas 21, in der Endzeitrede des Herrn Jesus auf dem Ölberg. Da sagt er Folgendes. Und das ist natürlich sehr aktuell, weil wir nach der Bibel heute in der Endzeit leben. Das ist die Zeit, in der das jüdische Volk wieder heimgekehrt ist ins Land Israel und den Staat wieder gegründet hat. Das ist die Endzeit. Und der Jesus sagt, in der Endzeit werden Seuchen kommen über diese Welt und viele weitere Katastrophen. Und da sagt er in Vers 35... Vers 34 und 35 kannst du lesen.
Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen.
Ja, also, wenn Jesus Christus wiederkommt, sein Kommen wird sein wie ein Fallstrick. Für den Gottlosen. Denn er rechnet nicht, dass es eine letzte Abrechnung gibt. Gott wird alles in seinem Licht, in seiner Gerechtigkeit einmal ordnen und beurteilen. Und wenn man einfach drauf loslebt, und hier sieht man, eine Gefahr der Endzeit ist, dass man sich viele Sorgen macht. Und der Herr sagt, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden. Und zwar durch angebliche Auswege aus Traurigkeit. Rausch und Trinkgelage und dann allgemein Lebenssorgen. Und dann sagt er, dann wird man überrascht werden von der Wiederkunft Christi und das wäre verheerend. Aber eben auch da wird von dem Fallstrick gesprochen, das ist der Fallstrick der Gottlosen. Ja, gehen wir weiter in Hiob 18, Vers 11. Schrecken ängstigen ihn ringsum und scheuchen ihn auf Schritt und Tritt. Seine Kraft wird aufgezehrt werden durch Hunger und das Verderben steht bereit an seiner Seite. Also das Verderben, das Ende, sein Tod steht gewissermaßen schon an seiner Seite, wie ein Begleiter. Und dann beschreibt er das Sterben. Und das ist so brutal, wenn man denkt, gerade im Kapitel vorher hat Hiob gesehen, wie jetzt der Tod an ihn herankommt. Und jetzt beschreibt er das nochmals ausführlich, wie der Tod herankommt. Aber für Hiob war das ja ganz etwas anderes. Er war wirklich ein Mensch, der umgekehrt war, der Vergebung Gottes hatte. Und für ihn wäre das Sterben ein Gehen ins Licht gewesen. Aber Bildad beschreibt das so, Vers 13. Der Erstgeborene des Todes wird die Glieder seines Leibes fressen. Wer ist das, der Erstgeborene? Das ist also ein Sohn des Todes. Wie? Es wird eben hier erklärt, das ist ja das Wertvolle in der hebräischen Poesie, dass immer normalerweise zwei Verszeilen, die sind parallel gestellt. Und beim Synonymen-Parallelismus, da wird quasi mit der zweiten Zeile, mit anderen Worten, das Gleiche gesagt wie in der ersten Zeile. Man muss unbedingt Hiob so lesen nach diesen Zeilen und dann versteht man alles viel besser. Weil der zweite Vers erklärt quasi den ersten Vers. Und natürlich gibt es dann auch den Parallelismus, wo eine Antithese entsteht, also die zweite Zeile, die drückt den Gegensatz zur ersten aus. Und es gibt auch den synthetischen Parallelismus, da baut die zweite Zeile gedanklich auf der ersten auf und führt weiter. Aber hier haben wir eben einen Synonymen, Parallelismus, das heißt, zweimal wird das Gleiche gesagt. Der Erstgeborene des Todes wird die Glieder seines Leibes fressen. Seine Glieder wird er fressen. Und damit nimmt er eben Bezug auf das, was Hiob schon früher von sich gesagt hat in Kapitel 7, Vers 5. Wer liest?
Mein Fleisch ist bekleidet mit Maden und Schorf, meine Haut verkrustet und eitert.
Ja, oder Elbefelder, mein Fleisch ist bekleidet mit Gewürm. Da waren also bereits solche Würmer, wie hier in diesem Fall die Maden der Goldfliege, die ernähren sich von abgestorbenem Gewebe. Und ihre Sekrete können auch gesundes Gewebe beschädigen. Allerdings, dieses Bild ist aus der Medizin genommen, und zwar aus der Therapie, therapeutische Medizin. Es gibt die Therapie mit diesen Goldfliegenmaden, um nekrotisches, also abgestorbenes Gewebe so entfernen zu können. Ja, aber bei ihm war das eben anders. Die sind einfach so gekommen und die haben auch mehr gefressen als nur das, was sie hätten wegmachen können. Und jetzt nimmt er, wenn man denkt, angesichts dessen, dass diese Würmer am Körper von Hiob waren, spricht er da eben über den Erstgeborenen, der frisst. Und sagt nochmals, und er frisst. Und ist ja nicht, dass der Teufel unseren Körper fressen würde, aber eben die Würmer. Und darum.
Das heißt auch, dass der Teufel sich von Schnaben
nährt. Wo? Ah, du denkst an die Schlange?
Ja.
in 1. Mose 3. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub wirst du fressen. Und, ach so, aber es ist ja so, der Teufel hat in 1. Mose 3 eine Schlange, also ein Geschöpf im Garten missbraucht als Medium. Das war das erste Medium in der Geschichte des Okkultismus. Und das ist ganz typisch, der Teufel kommt normalerweise nie offen und direkt, sondern immer versteckt über ein Mittel. Medium heißt ja Mittel. Und im Spiritismus ist das Medium meistens eine Frau, die in Trance fällt. Aber dort hat er eine Schlange benutzt. Und dann spricht Gott eben zur Schlange und spricht einen Fluch aus und sagt auch in 1. Mose 3, du wirst mehr verflucht sein als alle Tiere. Und das heißt also, es kam ein schöpferischer Fluch über die ganze Natur. Nicht nur die Schlange wurde betroffen davon, sondern alle Tiere. Und das erklärt übrigens auch, warum die Tierwelt heute so grausam ist. Dieses grausame Fressen und Gefressen werden, das war nicht vor dem Sündenfall, sondern kam erst durch den Sündenfall. Und wir lesen ja, dass im tausendjährigen Reich diese Ordnung wieder umgekehrt wird, und darum steht in Jesaja 11, dass dann der Löwe Stroh fressen wird. Der wird wieder zum Pflanzenfresser. Aber das braucht einen schöpferischen Eingriff, denn der Verdauungsapparat eines Fleischfressers ist nicht gleich wie beim Pflanzenfresser. Also braucht es eine Veränderung. Und Gott sagt also zur Schlange, du wirst verändert, du wirst jetzt auf dem Bauch kriechen. Das heißt also, vorher hatte sie Beine. Und interessant ist, dass bei Riesenschlangen, kann man das heute noch sehen, dass die da beim Beckengürtel, das ist also, gut, die Schlange ist einfach so langgezogen, und es ist schwierig hier zu wissen, wo der Beckengürtel ist, aber es gibt in diesem langen Rückengrat mit Rippen, gibt es eine Stelle, wo die Entsprechung zu unserem Becken zu finden ist. Und dort sind auch die Geschlechtsorgane der Schlange, der Riesenschlange, und dort sieht man heute noch Ansätze von Beinen. Und man kann sie sogar spüren als so ein spitzer Dorn. Ist doch interessant. Also die Schlange hatte Beine. Und die wurden aber durch einen schöpferischen Fluch so zurückgebildet, aber übrigens nicht so, dass es funktionslos ist. Bei der Paarung spielt das immer noch eine Rolle. Aber eben nur um zu sagen, da wurde die Schlange wurde so verändert. Und wenn Gott sagt, eben Staub sollst du fressen, dann ist eben gemeint, dass die Schlange sich auch begann zu orientieren mit diesen Züngeln. Ja? Er kann das nicht gut vormachen. Aber das ist ja eine fantastische Sache. Eben dadurch, dass die Zunge gespalten ist, werden eben Atome aufgenommen und dann in eine Grube hineingeführt im Mundinnern, analysiert, und so kann die Schlange, die ja schlecht sieht, sich orientieren. Das ist fantastisch. Aber die Schlange braucht dieses Züngeln, und das ist etwas Erniedrigendes, oder? Das ist auch das, was viele Menschen so abstößt, wenn sie eine Schlange sehen, und die kommt ständig mit der Zunge, ja? Ja, ich meine, wäre auch nicht gerade sehr, wenn das jetzt bei gewissen Menschen so wäre, nicht gerade sehr attraktiv, ja? Also, aber der langen Rede kurzer Sinn, eben über die Schlange kam dieser Fluch, und sie sollte Staub fressen, und Gott hat also so die Tierwelt verändert, übrigens auch die Pflanzenwelt, und darum sagt er in 1. Mose 3, dass der Acker wird Adam Dornen und Disteln hervorbringen, und Dornen sind auch anatomisch eine Rückbildung von Blättern, ja, aber nicht irgendwie durch einen evolutionären Vorgang, sondern durch einen schöpferischen Programmwechsel. Und dann wurde auch die Frau wurde verändert, schöpferisch. Inwiefern?
Ja, dass sie unter Schmerzen gebärt.
Ja, Von da an soll sie mit Schmerzen gebären. Vorher hätte sie ohne Schmerzen geboren. Und ich meine, das können Spezialisten unter uns besser erklären, wie das genau ist mit diesen Muskeln. Es gäbe ganz verschiedene Arten von Gewebe, so dass diese Kontraktion gar nicht schmerzhaft sein müssten. Aber es ist so eingerichtet, dass die Frau von da an mit Schmerzen gebären sollte. Ja?
Ich möchte zur Pflanze noch etwas sagen. Die Dornen sind keine Rückbildung, es ist eine Nicht-Vollausbildung, genau umgekehrt. Das heißt, ein Ast wächst aus einer Knospe und dann bildet der anstelle von einer sogenannten Blattknospe, die es gibt, wo ein Blatt rauskommt, ein Dorn oder aus einem Trieb, einer Triebknospe, ein einfach Dornen. Das ist eine nicht ganz Ausbildung.
Also sehr gut, ich wiederhole das für den Livestream. Also die Dornen, erklärt der Gartenbaufachmann, die bilden sich quasi nicht zu Blättern, sondern dann zu Dornen, ja?
In der Regel sind es eben Triebknospen, keine
Triebknospen. Keine?
In der Regel sind es in den meisten Fällen sind es Triebknospen, also von einem Ast. Und Blattknospen werden dann eher zu Nadeln, wie man es von der Tanne kennt.
Jawohl, aber gibt es auch Blattknospen, die zu Dornen werden?
Ich habe mal was gelesen in der Lehre, dass es es gibt. Aber wie gesagt, meistens sind es einfach Triebe.
Okay, aber dann wäre es jedenfalls zur Hauptsache.
Feuerdorn ist bekannt oder auch die Schlehe. Und dort sind es eigentlich, so wie ich es verstanden habe, sind es dort nur Triebknospen.
Ja.
Und bei der Rose bin ich jetzt nicht ganz sicher, was die Stacheln sind. Das sind ja keine Dornen, sondern Stacheln.
Genau.
Das ist wiederum was anderes, aber müssen wir mal nachschauen.
Also, dann einigen wir uns auf die zwei Möglichkeiten und zur Hauptsache eben so, wie du das gerade erklärt hast. Sehr gut, Philipp. Jetzt gehen wir weiter und zwar Vers 14, seine Zuversicht wird weggerissen werden aus seinem Zelt und es wird ihn forttreiben zum König der Schrecken. Wer ist der König der Schrecken? Also der Teufel? Ja, oder schon der Tod, ja? Aber das hängt natürlich zusammen. Denn in Hebräer 2, Vers 14 wird der Teufel genannt, der die Macht des Todes hatte. In dieser Stelle, in Hebräer 2, Vers 14, wird gesagt, dass der Herr Jesus am Kreuz durch den Tod den zunichte machte, der die Gewalt des Todes hatte. Also, und wichtig, der die Gewalt des Todes hatte. Und am Kreuz ist diese Gewalt gebrochen worden. Da ist ihm diese Macht der Pforten des Hades eben genommen worden. Aber wenn wir aufschlagen in Römer 5, Vers 14, da erklärt der Apostel Paulus das Verhängnis des Todes, das in die Welt gekommen ist durch den Sündenfall. Und wie dieser Tod dann durchgegangen ist durch alle Generationen. Ganz im Sinn von 1. Mose 5, wo es immer wieder heißt, und er starb, und er starb, und er starb. Ja, lesen wir Römer 5, Vers 20 und 21.
Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Jawohl. Also, die Sünde hat geherrscht im Tod, das heißt in der Kraft des Todes. Und das Wort herrschen hier ist im Griechischen Basileio, das heißt herrschen als König. Und da sehen wir diese bildliche Verbindung von Tod und König. Und er ist also dieser König der Schrecken, Aber das war bis zum Kreuz von Golgatha gewissermaßen das Machtmittel in der Hand Satans. Ein furchtbarer Name, der König des Schreckens. Und dann, Vers 15, was nicht sein ist, wird in seinem Zelt wohnen. Nun, wenn man dazu liest, Jesaja 34, 13, dann merkt man, was nach einer Zerstörung, was da kommen kann und Wohnsitz nehmen kann. Jesaja 34, 13.
In ihren Palästen werden Dornen wachsen, Nesseln und Disteln in ihren befestigten Städten. Sie werden den Schakalen zur Wohnung dienen, zum Gehege den Straußen. Wüstentiere und Schakale werden einander begegnen und ein Ziegenbock dem anderen zurufen.
Ja, also, hier wird gesagt, wenn der Reichtum zu Ende ist und selbst Paläste dann zu Ruinen werden, in seinen Palästen schießen Dornen auf, Nesseln, Disteln und dann Schakale, Wüstentiere. Ja, und das ist hier gemeint, wenn Bildad sagt, dass eben andere, was nicht sein ist, wird dann in seinem Zelt wohnen. Auf seine Wohnstätte wird Schwefel gestreut werden. Nun, natürlich gibt es gerade zum Beispiel im biologischen Anbau jetzt heute so, dass man ein bisschen Schwefel im Zusammenhang mit Dünger verwendet. Die Pflanzen brauchen ganz wenig Schwefel, aber viel. Das macht alles kaputt. Durch Schwefel wird also auch der Boden dann unfruchtbar gemacht. Und das ist gemeint, wenn quasi über einem besiegten Stadt die Feinde extra Mengen von Schwefel ausgestreut haben oder über Äcker, um sie so unfruchtbar zu zerstören. Und Vers 16 unten. Unten werden seine Wurzeln verdorren und oben werden seine Zweige verwelken. Wenn man sich diesen Baum anschaut, wirklich erstorben. Von unten her, das ist er selber, er stirbt. Und dann auch seine Zweige. Wenn man sich vorstellt, dieser Mann, mit dem er spricht, Hiob, hat gerade vor kurzem, vor einigen Monaten, 10 Kinder verloren. Oder eben vor wenigen Monaten oder in jüngster Vergangenheit 10 Kinder verloren. Und dann sagt er vom Gesetzlosen, ja, das ist halt so. Die Wurzeln verdorren, oben werden seine Zweige verwelken. Ja?
Das ist immer halt vom Schwefel. Schwefel wird auch gebraucht, um etwas zu vernichten im biologischen Landbau. Also die Schädlinge, die an einer Pflanze sein können, einschwefeln.
Sehr gut, also das Einschwefeln.
Das ist der richtige Gebrauch.
Ja.
Zu viel ist damit aber nicht.
Genau. Aber man benutzt es eben, um gesundes Pflanzenwachstum zu unterstützen, weil Pflanzen eben auch Schwefelverbindungen brauchen. Und dann, wie du sagst, da gibt es diese Sitte von Einschwefeln, wenn man etwas unbedingt vernichten möchte. Zum Beispiel, welche Pflanzen möchte man verschwefeln?
Ich habe mal gehört, wegen Apfelwickel macht man es, glaube ich. Aber wie gesagt, da bin ich nicht ganz sicher, weil mit Biolandbau kann ich nicht so groß aus.
Ja.
Das heißt, nur man verwendet es. Genau für was
eben.
Ist es
nicht. Ja, gut.
Nur was ich noch zu Schwefel sagen kann, im Dünger allgemein ist er vertreten. In kleinen Mengen. Auch in einem Kunstdünger. Einem NPK, sogenannter Stickstoff Phosphor-Kalium-Dünger. Das ist ein Standarddünger.
Ja, also eben im Dünger wird das verwendet als Bestandteil, genau.
Deshalb ist es mit Stickstoff und Schwefel höchst explosiv, wenn man ihn dementsprechend richtig mischt. Nur bei ein paar Komponenten.
Ja, das ist ein anderes Thema. Dass man im Terrorismus eben auch noch Dünger verwenden kann, genau.
Man kommt nicht so leicht dran.
Aber.
Es gibt ja noch ein Produkt, das kommen wir jetzt
reden. Also, gehen wir weiter zu Vers 17. Und wer wollte? Oh, Entschuldigung, Safi. Genau. Ja, also es ist eine Tatsache, Offenbarung 19 spricht davon, im Zusammenhang mit dem mit der Hölle, mit dem Feuersee, dass er mit Schwefel brennt. Und auch Offenbarung 14, Vers 10 sagt auch nochmals und spricht von ausdrücklich von Schwefel. Und das erste Vorkommen von Schwefel in der Bibel ist ja, Sodom und Gomorra. Da war auch Schwefel beteiligt, als eben so gut brennendes Material und so ab 250 Grad dann wirkt der Schwefel so wirksam und das hat natürlich eben die Bedeutung von einem Vorgeschmack auf das ewige Gericht Gottes. Ja? Und dann Vers 17, sein Andenken verschwindet von der Erde und auf der Fläche des Landes hat er keinen Namen. Er wird namenlos. Der Gesetzlose verschwindet. Und das ist natürlich schon etwas, ja, wenn man denkt, der alte Wilhelm Busch, also ich meine jetzt nicht den Evangelisten in der Zeit der Nazis, der im Segen, großen Segen gewirkt hat, sondern der Dichter hat einmal gesagt, der Ruhm wie alle Schwindelware hält selten mehr als 1000 Jahre. Und man muss sich fragen, welche Leute kennt man nach 1000 Jahren noch? Ich meine, es ist ja schon ein Problem, wenn man ein bisschen in der Familiengeschichte stöbert, geht man ein paar Generationen zurück und schon, oh, wie hieß dann dort diese Ur-Ur-Ur-Großmutter? Großvater? Was haben die gemacht im Leben? Es ist unglaublich, wie schnell auch in der Familiengeschichte das vergessen wird. Wolltest du noch was sagen? Ah. Also, aber das Bild, das Hiob sagt, sein Andenken verschwindet von der Erde. Und ich meine, wer kennt nicht Hiob? Nach über 4000 Jahren. Und gut, ich habe mal einen Test gemacht. Habe ich eine junge Dame gefragt, wie heißt der Mann in einem Buch in der Bibel, wo es ausführlich über das Leiden geht? Hiob. Gut. Und wie heißen seine Freunde? Ja, Eliphas, Bildad und Zophar, ja? Und dann gibt es noch einen vierten, Elihu. Ja, aber ist das nicht erstaunlich? Wenn man einen Namen kennt, dann ist es Hiob. Und nicht Bildad. Ausgerechnet ihm sagt er das. Und weiter, Vers 18, man wird ihn aus dem Licht in die Finsternis stoßen und aus der Welt ihn verjagen. Er wird keinen Sohn und keinen Nachkommen haben unter seinem Volk, noch wird ein Entronnener in seinen Wohnsitzen sein. Im Moment hätte man denken können, Bildad, du hast recht. Hiob hat all seine Kinder verloren. Sein Geschlecht geht nicht mehr weiter. Aber wir wissen, dass Hiob später gesund wird. Und Gott ihm alles zurückgibt. Und er bekommt nochmals 10 Kinder. 7 Söhne und 3 Töchter. Können wir aufschlagen, Kapitel 42, Vers 13, bitte Samuel.
Er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter. Und er gab,
langt das, oder? Ja, bitte, bis Vers 17.
Okay. Und er gab der ersten den Namen Jemima, der zweiten den Namen Kezia und der dritten den Namen Keren-Habbuch. Und es wurden im ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil unter ihren Brüdern. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt.
Ja, wenn man sich das vorstellt, Wer hätte das gedacht im Moment dieser brutalen Rede, dass dieser Hiob nachher noch 140 Jahre lebt und dann kriegt er nochmals 10 Kinder. Und sehr besondere Töchter. Nur die werden übrigens hier mit Namen genannt, die Söhne jetzt nicht. Und im Erbrecht ist er auch noch speziell. Es wird gesagt, dass er den Töchtern ein Erbteil gab, als die Töchter Zelophats in 4. Mose 27 zu Mose kamen am Ende der Wüstenwanderung, weil ihr Vater gestorben war und es gab keine Söhne. Und die hatten ein Anliegen. Wenn wir jetzt ins verheißene Land gehen, dann möchten wir als Frauen auch etwas. Wir sind auch interessiert an dem Erbteil Gottes. Und sie waren alle ledig. Und Mose wusste nicht, was zu sagen. Es gab bis dahin keine erbrechtliche Bestimmung in Israel. Wie ist in diesem Fall umzugehen? Und dann heißt es, die Töchter Zelophkats reden recht. Und Gott sagt, jawohl, die kriegen ein Erbteil im Land. Und das wird im Buch Josua beschrieben, wie sich das erfüllt hat. Aber noch vor dem haben wir Hiob, der so handelt, 140 Jahre eben darüber hinaus lebt und er sieht nicht nur diese 10 Kinder, sondern Kinder und Kindeskinder. 4 Geschlechter. Das ist schon eindrücklich. Und eben, wenn es Spötter gibt, man muss warten, bis es eben abgelaufen ist. Man kann erst im Rückblick sagen, da hätte Bildad sagen können, die Sache ist klar. Ja, ich habe recht. Ich weiß noch mal auf dem Gymnasium, ich hatte eine so schlechte Note gehabt. Und da kam ein Kollege und sagt mir, du bist ein Gläubiger und wo hilft dir Gott? Man ist dann schon traurig, ja, in solchen Moment. Aber wie bagatellenhaft ist das? Ich meine, wir könnten jetzt auch nach Jahrzehnten später wieder darüber reden, was hat dieser Tiefschlag bewirkt. Und ich habe noch ein paar andere bekommen. Aber eben, man muss aus der Retrospektive die Dinge anschauen. Und so eben ganz eindrücklich eben im Fall von Hiob. Da ist es noch etwas ganz, ganz anderes. Ja, und dann Vers 20 über seinen Tag entsetzten sich die im Westen Wohnenden und die im Osten erfasst Schauder. Sein Tag, das bedeutet ja in Hiob 1 und 2 der Geburtstag. Spielt ja eine wichtige Rolle im Leben von Hiobs Familie. Die 10 Kinder, die haben immer gut miteinander Geburtstag gefeiert. Aber hier, sein Tag, das ist der Todestag. Ja, es gibt so 2 besondere Tage. Der Geburtstag und der Todestag. Und hier sagt Bildad, über seinen Tag entsetzen sich. Das ist der Todestag. Aber welch ein Gegensatz, wenn wir Jakobus 5, Vers 11 anschauen. Jahrtausende später schreibt Jakobus an die 12 Stämme Israels und sagt folgende Ermutigung. Liest du, Samuel?
Jakobus
5, 11.
Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen.
Ja. Hier wird nicht gesagt, man ist entsetzt über Hiobs Ende, sondern siehe, wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Und dann unter diesen Ausharrenden wird eben speziell erwähnt, ihr habt von Hiob gehört. Und der letzte Vers. Ja, so sind die Wohnungen des Ungerechten. Und so ist die Stätte dessen, der Gott nicht kennt. Und das soll sich auf Hiob beziehen. Ein Mann, der eine so tiefe Gotteserkenntnis hatte, wie wir schon gesehen haben. Und wenn wir dann nächstes Mal weiterfahren mit Kapitel 19, dann kommen wir zu einem absoluten Höhepunkt in den Reden Hiobs. Und zwar, ich nehme das schon mal vorweg, aber wir werden das noch ausführlicher anschauen. Nämlich im nächsten Kapitel sagt er, 19, Vers 25.
Ich weiß. Oh. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben.
Noch Vers 26.
Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen.
Jawohl. Also, diese Gewissheit, er weiß, dass sein Erlöser lebt. Und er weiß, dass dieser Erlöser das letzte Wort sprechen wird über die ganze Welt. Denn wenn es hier heißt, als der Letzte wird er auf der Erde stehen, dann heißt das, dass nicht die Großen dieser Welt, die kommen und gehen, das letzte Wort haben, sondern der Herr Jesus Christus. Und damit spricht er auch das letzte Wort über Hiob. Aber ist das nicht wunderbar? Eine solche Rede in Kapitel 18 und dann steigt Hiob auf zu einer solchen Höhe. Und was wir dann auch in Kapitel 19 nächsten Mittwoch sehen werden, Hiob greift seine Freunde nicht mehr in dieser Schärfe an wie bisher. Er kann wirklich wegschauen von denen, die ihn so tief verletzt haben und ungerecht beurteilt haben. Er wendet seinen Blick weg und da kommt er aus der Dunkelheit seiner Gedanken heraus und dann kann er sagen, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann denken wir dann, Händel das vertont hat in seine Messias, diese wunderbare Arie, und die wird in der ganzen Welt gehört. Ja, diese Hoffnung Hiobs. Und das ist auch das Erstaunliche, diese Musik hören auch die Japaner zum Beispiel. Ja, auf der ganzen Welt wird es gehört. Aber Japaner mit dem Evangelium zu erreichen, ist sehr schwierig. Man muss mal mit Japaner-Missionaren sprechen. Sehr, sehr schwierig. Aber es gibt sich viele, die interessieren sich für die Kunst Europas. Und gerade über diese Schiene, über zum Beispiel Bach, ich weiß von einem großen Musiker in Japan, der kam über sein Interesse für die Musik von Bach, kam er zum Glauben. Ja? Und für Händel, und dann bringt das einen zurück auf Hiob 19, Vers 25. Und wenn man dann noch erfährt, was ist der ganze Zusammenhang? Ein Mensch in der tiefsten Not, im tiefsten Loch unten. Dunkelheit erfüllt seine Seele. Und dann kommt er heraus und richtet seinen Blick auf Jesus Christus im Alten Testament. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mit dem wollen wir heute schließen.